Bitcoin kämpft weiter mit dem Bärenmarkt. Strategy sorgt erneut für Schlagzeilen und gleichzeitig entsteht im Hintergrund ein Trend, den viele Anleger bislang aus den Augen lassen. Die spannende Frage ist deshalb nicht nur, wann dieser Markt endlich wieder dreht, sondern welches Narrativ den nächsten Bullenmarkt überhaupt antreiben könnte. Und genau darum geht es heute. Wir schauen uns zunächst an, warum der aktuelle Bitcoin-Zyklus trotz aller Untergangsstimmung erstaunlich sauber dem klassischen Fiat-Muster folgt und was uns historische On-Chain-Daten über den wahrscheinlichsten Zeitpunkt eines Bodens verraten. Und danach richten wir den Blick auf Solana, denn dort passiert gerade etwas, das weit über den nächsten Meme-Coin-Hype hinausgeht. Damit herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Mein Name ist Johannes Maxwell, Redakteur bei BTC Echo und an meiner Seite ist wie immer unser Marktexperte Stefan Lübeck. Grüß dich, Stefan. Kommen wir erstmal zur Marktlage. Krypto blutet weiter. Bitcoin tauchte vergangene Woche unter die 60K-Marke, wo sie gerade auch noch steht. Was war der bestimmende Kurstreiber letzte Woche, Stefan?
Ja, erstmal hallo Johannes, willkommen zurück. Hallo ihr Lieben. Ja, sicherlich Gewinnmitnahmen US-Tech-Sektor, haben wir glaube ich alle gesehen. Nasdaq 100, fast 5% Kursabschlag auf Wochensicht in der vergangenen Woche. Die Party um SpaceX schlug in eine deutliche Kurskorrektur zurück in Richtung 150 US-Dollar ein. In der Spitze waren wir bei 229, glaube ich. Und selbst starke Micron-Zahlen am vergangenen Mittwoch nachbörslich endeten im Endeffekt in einer, ja, sell the good news, muss man da sagen. Anhalten gegen den Wind gab es für Bitcoin und Co. zudem von einem Anstieg des US-Dollar-Index DXY auf ein 13-Monats-Hoch. Und ja, ein bisschen kryptospezifischer Korrekturgrund, du hast es gerade schon angesprochen, da geht es ja jetzt auch gerade weiter, es kam gerade News zu MicroStrategy, war die Angst um Strategy und deren Vehikel STRC, welche zusammen regelrecht abgestürzt sind, jetzt vorbürstlich heute Montag etwas höher notieren nach den News. Und dann, ja, damit ist aber die Wahrscheinlichkeit von Bitcoin-Verkäufen seitens Strategy eher gestiegen, muss man sagen, um womöglich den Dividenden-Runway zu verlängern. Zuletzt hatte tatsächlich Grayscale sich auch zu Wort gemeldet und ebenfalls Herrn Saylor den Verkauf von Bitcoin nahegelegt. Ja, dass zudem dann auch noch Krypto-Miner in der letzten Woche roundabout 20.000 Bitcoin an zentrale Exchanges wie Binance geschickt haben, dürfte den Verkaufsdruck dann womöglich zusätzlich noch erhöht haben.
Ja, für viele im Crypto-Space bleibt also weiter die Frage, wann sich der Markt erholen könnte und eine Analyse von CoinGecko gibt hier tatsächlich einen Ausblick. Aber bevor wir hier weitermachen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit dem Ende der MiCA-Übergangsfrist fragen sich ja viele Anleger, welche Kryptobörsen in der EU überhaupt noch reguliert sind. Und genau dafür haben wir bei BTC Echo jetzt einen neuen MiCA-Börsenvergleich veröffentlicht. Dort seht ihr auf einen Blick, welche Anbieter bereits eine MiCA-Lizenz besitzen, welche Unterschiede es gibt und worauf ihr bei der Wahl einer Kryptobörse achten solltet. Den Link, den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und noch ein kurzer Hinweis dazu. Der Sponsor der heutigen Folge ist tatsächlich MiCA reguliert. Für alle, die also noch auf der Suche sind, hier kommt der Spot.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Ja, zurück zur Bottom-These. Wie und vor allem wann kommen wir aus diesem Bärenmarkt raus? Hier die Analyse. Bitcoin steht aktuell rund 22% unter der 200-Tage-Linie, zumindest zur Veröffentlichungszeit. Diese Analyse von CoinGecko historisch betrachtet dauerte eine Rückeroberung dieser Marke vom absoluten Tiefpunkt im besten Fall, also im schnellsten 65 Tage oder im langsamsten Fall 166 Tage. Wenn jetzt also der 25. Juni, also das vergangene Tief, was wir hatten, das wahre Zyklus-Tief ist, wäre also selbst die historisch schnellstmögliche Erholung frühestens im August, eher dann doch noch September 2026 möglich. So zumindest die CoinGecko-These. Ich finde, wir können hier aber durchaus ein bisschen Hopium ableiten. Was ich übergeordnet beobachte, ist, dass die Vierjahreszyklik sich ja bisher wieder ziemlich genau hält. Was wurde letztes Jahr nicht alles gesprochen über Five-Year-Cycle, ETFs und institutionelle Investoren, die da so einen Bottom drunter legen und das Ganze vielleicht auch irgendwie beschleunigen oder mehr so den Makrozyklen anpassen, also den Aktienmarkt und Co. Aber irgendwie bleibt doch alles beim Alten. Also ein Top im Q3 des Jahres nach dem Halving und dann möglicherweise ein Bottom im Q3 im Folgejahr, also diesem Jahr. In Bullenmärkten sehen wir tendenziell, dass sich der Marktwert von Bitcoin vom Realized Cap, also nichts anderes als dem in das Netzwerk investierte Kapital, das wir quasi als Kapitalbasis bezeichnen, abkoppelt. Und der Bärenmarkt ist dann historisch erst vorbei, wenn sich beide Werte wieder angleichen oder halt ein krasser Abschlag von Netzwerkwert zu Marktwert entsteht. Also ein kleiner Blick in die Vergangenheit. In 2022 handelte Bitcoin 18,6% unter dem Realized Price. Den haben wir auch schon häufig in dem Podcast besprochen. Heute haben wir immer noch einen Aufschlag von rund 11%. Fallen wir erneut deutlich unter den Realized Price, wie vielleicht in den alten Bärenmärkten, sagen wir einfach mal 20%, dann wäre Bitcoin roundabout bei 47.000. Also ich würde da folgendes Szenario daraus ablesen. Wir haben jetzt vielleicht ein kleines Sommerloch in den nächsten Monaten und dann eine finale Kapitulation in Q3. Das wäre so der klassische Vierjahreszyklus. Alternativ vielleicht ein leichtes Frontrunning mit Erholung, wie CoinGecko das schreibt, im August oder September und neuen lokalen Höhen nach den Midterm-Wahlen, Fragezeichen. Stefan, was ist dein Mental Model zu der ganzen Sache?
Also, dass der US-Aktienmarkt in Zwischenwahljahren einen zweiten Dip hinlegt, um gegebenenfalls rund 18% im Durchschnitt zu korrigieren, denn das ist Pi mal Daumen der Mittelwert, was wir ja auch zu Jahresbeginn schon einmal thematisiert hatten. Das darf man halt nicht ausblenden, insbesondere weil der SpaceX-IPO womöglich dann doch den Start der Verkaufssaison über die Sommermonate eingeleitet hat. Ich plane weiterhin damit, dass wir uns in einer Bodenbildungsphase befinden. Nicht wundern, Bodenbildungsphasen dauern einfach. Es braucht Zeit, ja. Und die dauert monatelang. Da sind wir dann auch wieder von wegen, wann kann das aus quasi der Bottom gebaut sein. Und tatsächlich sehe ich im statistisch starken Juli, ich hatte das in der Vorwoche schon angesprochen, es ist ein Back-to-Back-Juli, weil immer wenn der Mai und der Juni rot waren, dann war der Juli tatsächlich in Zwischenwahljahren deutlich grün, im Durchschnitt 16% Kurserholung drin. Also so vielleicht mal in Richtung 70.000 nochmal vorbeischauen, bevor wir dann im August meiner Meinung nach nochmal Schwäche sehen könnten. Insbesondere wenn dann womöglich, und auch das wieder kryptospezifisch klar sein könnte, dass der Clarity Act nicht mehr vor den Zwischenwahlen und womöglich nicht mehr in 2026 verabschiedet werden wird. Gegebenenfalls dann eine finale Kapitulation bis zum Realized Price, du hast ihn angesprochen, oder leicht darunter, sprich 54.000, da ist der momentan Pi mal Daumen, oder Bereich 51 bis 49. 49 ist ja das Tief von vom letzten April gewesen, also April 2025. Das ist erstmal mein Base Case aktuell. Wenn man den aktuellen Zyklus allerdings mit den vorherigen vergleicht, war der Max Drawdown mit rund 58.000, das sind bislang minus 53% vom Alltime High, flacher als die vorherigen, das seht ihr hier schön in der Grafik. Und selbst ein Rutsch an die proklamierten 47.000, die du jetzt mal in den Raum geworfen hast, wären wir bei minus 63.000, die ich für nochmal nachgemessen. Und damit immer noch geringer die Korrektur als in den 2018er und 2022er Zyklustiefs. Und was die zeitliche Schiene angeht, um es mal so zu sagen, haben wir eigentlich so gesehen noch 3 Monate bis zum Zyklustief. Gleiche ich das mit der Saisonalität der US-Aktienindizes ab, welche traditionell so Mitte September womöglich die Herbstrallye einleiten könnten, wäre also ein Frontrunning um circa 3 bis 4 Wochen vorstellbar. Wenn man sieht, die klassische Vierjahrestief, seht ihr hier, wäre zu erwarten zwischen dem Oktober 4., also 4. Oktober und 14. Oktober in diesem Jahr. Insofern wäre das so ein leichtes Frontrunning. Im Endeffekt, ja, was heißt abwarten? Schauen, wann vielleicht, das hatte ich immer wieder angesprochen, die ETF-Flows sich stabilisieren und auch wieder zunehmen, also wieder Inflows vorhanden sind. Und dann einfach strategisch an wichtigen Chartniveaus, die ihr auch in meiner Kursanalysen jede Woche, wenn ihr ein Plus-Abo bei BTC Echo habt, lesen könnt. Die verändern sich auch nicht großartig. Denn das Risk-to-Reward dreht sich zugunsten der Bullen, je tiefer wir fallen. Die Unbekannte ist womöglich weiterhin die Sailor-Kapriolen, wie ich sie mal nenne, rund um Strategy. Wie viel müssen die jetzt womöglich verkaufen? Werden sie verkaufen? Wird der MicroStrategy weiter verwässern und im Endeffekt neue Aktien ausgeben, um dann wieder Geld zu haben, um womöglich zum einen diesen Dividenden-Runrate zu verlängern oder womöglich darüber dann doch wieder Bitcoin zu kaufen und alle zu überraschen? Das ist so ein bisschen das, was uns vielleicht die nächsten Monate so ein bisschen beschäftigen könnte.
Ja, genau. Das ist auch Thema eines Deep Dives, das ich geplant habe. Also haltet auf jeden Fall Ausschau auf dem YouTube-Kanal. Und Stefan hat es gerade auch schon erwähnt, und das ist nochmal eine kleine Bitte an euch an der Stelle. Wenn ihr unseren Content feiert, dann hinterlasst ein Like und abonniert unseren Kanal. Und außerdem solltet ihr euch noch die BTC Echo App holen, verfügbar im App und Play Store. Damit habt ihr dann Zugriff auf unsere schriftlichen Inhalte, darunter Echtzeit-News, Kursalarme, Prognose und viele Chart-Analysen. Und Stefan hat es gerade schon gesagt, wenn ihr die ausführlichen Chart-Analysen von Stefan freischalten wollt, dann holt euch das Plus-Abo, damit ihr auch den anderen deepen Krypto-Content, den wir haben, lesen könnt. Ein Probe-Abo gibt es aktuell ab 1 Euro. Der Link zu allem ist wie immer in der Videobeschreibung. Wir machen weiter mit unserem Hauptthema. Es geht heute um Solana und der Grund ist eigentlich fast ausschließlich dieser Chart, den wir gerade sehen. Und zwar sehen wir den Handel von tokenisierten Aktien. Der nimmt nämlich ordentlich Fahrt auf und vor allem auf Solana. Hier Marktanteile von 97%. Also Solana ist hier fast ausschließlich der Ort, an dem tokenisierte Aktien gehandelt werden. Das Analysehaus Sentiment nennt dies sogar das größte Narrativ für Solana in 2026 und möglicherweise darüber hinaus. Wir gucken also mal genauer drauf. Erstmal eine kurze Differenzierung, weil ich es auch gerade gesagt habe, Solana dominiert im Spot-Segment, das Pre-IPO-Trading und Derivate. Das war ja so ein Sektor, den Hyperliquid für sich aktuell stark beansprucht. Spot und Derivate sollte man den Unterschied, denke ich, schon kennen. Würde ich jetzt nicht weiter irgendwie drauf eingehen. Wir gucken aber auch nochmal genauer auf den Wettbewerb zwischen beiden. Überraschend ist das jüngste Wachstum vor allem deswegen, weil es ja eigentlich heißt, dass Ethereum den RWA-Sektor dominiert. Das stimmt auch weiterhin, aber wenn wir das gesamte Segment betrachten sozusagen, speziell für Aktien ist Solana aber im Kommen und das könnte einen entscheidenden Vorteil bedeuten. Stefan, du hast mir auch gegenüber im Vorgespräch erklärt, warum genau. Vielleicht kannst du es mal erklären, warum gerade der Aktienhandel so spannend ist.
Ja, wir wissen, ein Stichwort, Ethereum ist nicht die schnellste Chain. Das weiß jeder, Finalisierung kann mal dauern, gerade wenn viel los ist. Stichwort Velocity, also die Umlaufgeschwindigkeit auf Ethereum, weshalb die dennoch, jeder sagte, wenn ihr jetzt guckt für RWA XYZ, dann seht ihr, oh, aber Ethereum ist doch da am Drücker. Ist richtig. Die dominieren bei tokenisierten Staatsanleihen, also Assets, die gemintet werden und dann ruhen. Nur rund 10% der, und das ist das Wichtige, der RWA-Liquidität sind in DeFi-Protokollen aktiv. Laut Analyse des DeFi-Researchers Tanaka wächst der Markt für Real-World-Assets zwar rasant, doch DeFi profitiert bislang eigentlich kaum davon. Aktuell sind lediglich rund 10% tatsächlich in DeFi-Protokollen gebunden. So haben beispielsweise tokenisiertes Gold und andere Rohstoffe einen On-Chain-Wert zwar von rund 7 Milliarden US-Dollar, doch lediglich 184 Millionen von diesen werden im Endeffekt von DeFi genutzt. Darüber hinaus sind diese meisten tokenisierten Staatsanleihen im Grunde digitale Wertpapiere auf der Blockchain, zwar die mit umfangreichen KYC-Vorgaben versehen sind und ihr kennt die Produkte wie Biddle zum Beispiel von BlackRock, dann gibt noch FOBXX, USTB, ich kenne die auch nicht jetzt alle im Detail, weil das ist quasi kein Markt, wo man selber als Kryptojahner handelt. Die verwalten zwar dann erhebliche Vermögenswerte auf der Blockchain, ihre Übertragbarkeit ist jedoch durch Whitelist, Transferstellen, Prüfungen qualifizierter Anleger, feste Rücknahmefenster, weitere Compliance-Vorgaben etc. stark eingeschränkt. Diese Assets werden weiterhin auf mehrheitlich auf Ethereum tokenisiert, das ist richtig. Hingegen werden, jetzt zurück zu Aktien, viel gehandelt. Sei es bei TradFi-Anbietern, ne? Insgesamt bei IBKR, Robinhood, Trade Republic oder. Und halt auch auf Blockchain-Lösungen, du hast es jetzt angesprochen, X-Stocks zum Beispiel, die mehrheitlich dann auf Solana wiederum unterwegs sind. Denn dafür bedarf es eine schnelle Chain. Wir wissen, Solana ist schnell. Und die durchschnittliche Haltedauer, damit man es mal ins Verhältnis setzen kann, die sinkt seit Jahren. Also ne, sei es jetzt On-Chain, sei es Off-Chain. Das verkürzt sich immer weiter durch den sogenannten Algo-Handel, also sprich automatisiertes Handeln. Auch an der Wall Street liegt die Haltezeit mittlerweile mittlerweile unterhalb von 15 Sekunden. Also man denkt immer, irgendwer kauft eine Aktie, ein paar Tage später verkauft er. Nee, der mehrheitlich ist dieses rein, raus, rein, raus. Mehr Trading führt logischerweise, und das ist das Positive vielleicht dann auch für Solana perspektivisch und für die Anbieter, die im Endeffekt diese die Handelbarkeit möglich machen, zu mehr Fees. Egal ob Perpetual Stocks oder halt Spothandel, du hast es angesprochen, die Differenzierung. Und vielleicht noch kurz, wir hatten, ich glaube, letztes Jahr schon über Fire Dancer gesprochen. Das ist so ein bisschen untergegangen, ist so eine Art Flop geworden. Nicht, weil das Produkt nicht funktioniert, sondern die Anforderungen unglaublich hoch sind, hatten Johannes und ich im Vorgespräch noch. Sprich, das wird von vielen nicht umgesetzt. Jetzt kommt aber tatsächlich positiv für Solana das kommende Update, nennt sich Alpenglow, also ein deutscher Name oder quasi ein deutscher Begriff mit Glow zusammen, auf soll. Und dieses Kriterium, oder beziehungsweise das sorgt dafür, dass dieses Problematik dieser langsamen Finalisierung, weil Solana ist zwar schnell, aber nicht so schnell, dementsprechend soll Alpenglow, die Transaction Finality nennt man das, von aktuell roundabout 13 Sekunden auf Solana auf dann 150 Millisekunden steigern. Und das ist natürlich optimal für und optimale Voraussetzungen, um den ganzen Handel von Aktien dann im Endeffekt zu ermöglichen.
Ja, es ist auch spannend, weil das ist ja das Ziel, das sich Solana damals gesetzt hat, als es gestartet ist. Man wollte Nasdaq on-chain werden und man kommt dieser Sache ja hier tatsächlich näher. Man braucht aber dafür eben diese besagte Highspeed. Man kann also auch argumentieren, dass Solana die vielleicht wichtigere Nische im RWA-Sektor, um auf diese Debatte Ethereum Solana zurückzukommen, für sich gewinnt, die ja zeitgleich auch ziemlich unerschlossen ist. Also wir haben hier relativ viel Upside. Wir gucken mal auf den Gesamtwert von tokenisierten Aktien. Hier ziemlich gut zu sehen, ein bisschen über 30 Milliarden Dollar, ein Großteil davon, wie wir gerade schon gesagt haben, Government Debt, also so Anleihen, Staatsanleihen. Und hier in so rot-orange zu sehen, so ganz leicht, nicht mal eine Milliarde Dollar oder knapp über eine Milliarde, sind halt eben diese tokenisierten Aktien. Also es nehmen noch relativ wenig Platz in diesem Gesamtmarkt ein, der an sich ja auch noch relativ klein ist im Vergleich zu den globalen Märkten, ne? Hier zwei weitere Charts, die Solanas neue Rolle verdeutlichen. Stablecoins mal außen vor, hat Solana die meisten Unique Holder, also wo man genau differenzieren kann, das ist ein einzelner Holder und nicht ein Wallet Cluster oder wie auch immer, von tokenisierten Real World Assets noch vor Ethereum. Interessant auch hier an der zweiten Stelle, Plume, hatte ich lange nichts mehr von gehört, war für mich auch eher totes Projekt, haben aber noch viele RWA Holder. Und dann der nächste Chart, besonders spannend, Solana ist nicht länger einfach nur die stumpfe Meme-Coin-Chain. Ich glaube, Insider wissen das schon seit längerem, wer es jetzt noch nicht gecheckt hat. Also hier sieht man es ganz gut, das Spot-Volume auf den Dexes pro Paar. Also man guckt hier, was wird getradet und das sind vor allem Stablecoins, Solana-Stablecoins, also Sol mit Stablecoins gepaart. Aber, und das ist das Wichtige, Tokenized Assets hier in Gelb nehmen einen größeren Anteil ein als Memes. Das heißt, mittlerweile werden mehr tokenisierte Aktien gehandelt als Meme-Coins auf der Chain. Und das ist tatsächlich ein Narrative Breaker, wenn man so will, ne? Also dieses alte Meme-Coin-Laster, das, was so ein bisschen an Solana klebte, das stimmt so gesehen eigentlich auch gar nicht mehr. Und ich denke, es ist dahingehend eine spannende Neuerfindung der Blockchain, der ja auch mit einem Bullcase kommt, denn die Theorie, und das hat ja der Meme-Coin-Hype gezeigt, ne? Je mehr Aktivität auf dieser Chain stattfindet, desto mehr kann man durch wachsendes Transaktionsvolumen auch an Gebühren einnehmen, was wiederum auch eine stärkere Nachfrage nach Sol und so weiter bedeutet. Also es setzt ja diesen Kreislauf in Gange. Das gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Aber, und das ist ja so ein anderer Side-Effekt, das ganze Ökosystem profitiert im Grunde ja auch nochmal davon. Also nicht nur Solana, sondern halt auch Dexes, Lending-Protokolle und Co. Also spannend ist ja auch, weil man ja eine komplementäre On-Chain-Finanzwelt schafft, also quasi auch das Blockchain-Versprechen hier so ein bisschen erfüllt, ne? Also tokenisierte Aktien werden nicht nur gehandelt, sondern auch beispielsweise auf Kamino als Sicherheit hinterlegt, um dann noch zusätzliche Rendite zu generieren oder andere DeFi-Strategien zu fahren, mit halt aber einer echten Sicherheit, also einer Aktie, die ja im realen Leben Wert hat und nicht, weiß ich nicht, dem 100. Meme-Coin. Stefan, jetzt habe ich zwei Lager so ein bisschen aufgezeigt. Solana, die Base-Chain als möglicher Profiteur oder halt eben auch die Anwendung da drauf. Wo siehst du da eher den Gewinner?
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Sicherlich ist es nicht verkehrt, Soll zu halten, zu kaufen bei aktuellen Preisen und sollten wir finalen Dip in Richtung, ich sag mal, $50 oder darunter sehen. Das meiner Meinung nach vielleicht dann irgendwann im August, wird man sehen. Interessanterweise indizieren die Kursentwicklung bei einigen Soll-dezentralen Exchanges oder Aggregatoren, wie zum Beispiel Jupiter oder Jito, ein Frontrunning im Bärenmarkt. Wer sich die Chartmarkt angeguckt hat, sieht, Mensch, die sind ja gar nicht an ihren Tiefs, so wie es, oder so nah an ihren Tiefs, wie es im Endeffekt Solana, Bitcoin und Co. gerade sind. Und statistisch gesehen sind derartige Outperformer, und das nicht nur am Kryptomarkt, das ist beim Aktienmarkt ähnlich, wenn es eine Korrektur gibt, dass Outperformer in einem schwachen Marktumfeld auch die stärksten Projekte sind oder Aktien, wenn der Markt dann in Richtung nachhaltiger Erholung oder zurück in den Bullenmarkt umschwenkt. Meiner Meinung nach ist nicht falsch, Jupe, Jito, Venture Radium und Co. in der zumindest mal Watchlist zu haben und sich dann vielleicht, No Financial Advice, in den kommenden Monaten hier häppchenweise zu positionieren, Johannes.
Ja, genau, das ist so die DeFi-Seite. Wir können uns aber generell, wenn wir jetzt auf die Apps schauen, auch nochmal so auf der Infrastruktur- bzw. Emissionsseite umschauen. Es ist ja so ein bisschen die Frage, tokenisierte Aktie ist nicht gleich tokenisierte Aktie. Es gibt verschiedene Formen und auch verschiedene Emittenten, die sehen wir jetzt hier einmal in dem Chart. Bisher hat X-Stocks dominiert, kennt man von Kraken, hat das, glaube ich, ins Leben gerufen. Unter anderem aber auch Pre-Stocks und jetzt neuerdings hier in Rot Backpack, ein sehr, sehr interessanter Kandidat, wie ich finde. Was ein Inhaber tatsächlich besitzt, ist aber, also ein Inhaber dieser Aktie ist, denke ich, hier aber der Selling Point sozusagen. Ne? Also das dürfte das Entscheidende sein und was die alle voneinander unterscheidet. Also wir gucken uns einmal Backpack an, die ja zum Beispiel mit dem SpaceX-Launch ziemlich erfolgreich waren. Das kommt einem Aktienbesitz tatsächlich am nächsten. Der Token kann von berechtigten Inhabern über bekannte Infrastrukturen wie jetzt die DTCC wieder in die zugrunde liegende Aktie getauscht werden. Das heißt, das ist wirklich eigentlich das, was wir von einer tokenisierten Aktie wollen. Es ist nicht nur ein Derivat, wenn man so will, sondern halt theoretisch auch nach echtem Wertpapierrecht der SEC, also in den USA, geht einher mit Eigentumsansprüchen. Der Haken ist aber, dass die Einlösung nicht für oder besser gesagt nur für verifizierte und freigeschaltete Nutzer möglich ist. Also es ist hier nicht ganz permissionless, wenn man so will. Bei X-Stocks ist es die DeFi-native Lösung. Also hier kann man tatsächlich sehr interoperabel dann auch mit Radium, Jupiter und Camino agieren. Rechtlich jedoch eher ein Inhaber-Schuldpapier in Form eines Tracker-Zertifikats. Und so ist es auch bei sehr vielen anderen tokenisierten Aktien, dass die Regulatorik bzw. das rechtliche Formelle dahinter und die eigentlichen Mechaniken mit viel Reibung und viel Hindernissen einherkommen. Also ich glaube, das ist somit einer der größten Reibungspunkte und da ist Backpack auf einem sehr guten Weg, dass sie tatsächlich echte Besitzansprüche in diese Aktien und Token integrieren. Ich habe vorhin auch nochmal so einen Chart gesehen, haben wir jetzt leider nicht dabei, dass man dann zum Beispiel auch Dividenden auf diese Aktien bekommt. Das ist ja das, was Anleger letztendlich auch wollen. Wenn wir es jetzt einmal kurz mit Ondo vergleichen, das ist zum Beispiel ähnlich wie bei X-Stocks. Die haben aber einfach eine bessere Besicherung hinter dieser tokenisierten Aktie, also wie das mit echten Papieren quasi besichert ist. Es ist alles sehr detailliert, aber nur so einen kurzen, groben Überblick. Auf der anderen Stelle hast du ja schon gerade auch gesagt, die DeFi-Apps, die tokenisierten Aktien unterstützen, zum Beispiel Jupiter. Beide stehen natürlich irgendwie im Wettbewerb miteinander, wenn es darum geht, wer fängt den größten Upside dieses Booms ein. Und auf welcher Plattform wird da letztendlich also mehr ausgeführt? Ganz gleich, wer das Rennen um die Emission tokenisierter Aktien gewinnt auf der Routing-Ebene, und das ist halt der starke Case für Jupiter, könnte eben Jupiter, also ein DEX-Aggregator, hier der Profiteur dieses Marktes sein. Denn es ist ja eigentlich egal, was und wo gehandelt wird. Jupiter will einfach nur, dass viel gehandelt wird und macht dann durch das Routing sozusagen sehr viel Geld. Also das stärkt den Fundamental Case für so einen DEX-Aggregator. Siehst du das ähnlich, Stefan?
Ja, also der Emissionsmarkt schwer, weil es ist ein fragmentierter Wettbewerb und es gibt dann, wie du schon gesagt, Reibung bei der Umwandlung. Insofern mal sehen. Deswegen, ich glaube, da sieht auch Coinbase sein Ding. Coinbase will ja jetzt im Endeffekt auf Base da auch was bauen, dass sie einfach sagen so, ey, wir haben da irgendwie eine Möglichkeit, wirklich, wie hat der Armstrong gesagt, von wegen die Aktien, die wir jetzt bringen, die werden dann auch wirklich real, also real Shares sein, real Stocks, weil er genau sieht, dass es im Grunde genommen dass andere teilweise immer noch Derivate sind. Mit Blick auf den SpaceX IPO, ne, X-Stocks versagte bei den Zuteilungen, das hatten wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, während Kunden von ich sag mal, den Prime-Brokern und Prime-Banken, Fidelity, JP Morgan, Goldman Sachs und Co., oftmals sogar tatsächlich die komplette erwünschte Zuteilung erhielten. Und aber auch tatsächlich sah es dann schon, hast du schon so einen Abriss gesehen, auch bei Neobrokern wie Robinhood sah es dann schon anders aus. Da verwundert es mich dann halt auch nicht, dass Zwischenhändler, so will ich sie einfach mal nennen, wie X-Stocks, keine Tranchen zugewiesen bekommen haben, zumal wir ja eine vierfache Überzeichnung hatten. Ja, die Frage ist nach diesem echten Rechtsanspruch, wenn ich geliefert werden kann. Einfach, ja, ist es nur wieder ein Derivat mit extra zusätzlichen Schritten, was man da durchführen muss. Da ich das Ding eh nicht halten wollen würde, ich persönlich, ne, bei SpaceX ist es jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Man hat dann vielleicht diese 3 Tage Upside verpasst, Stichwort aber ziemlich überbewertet, war es dann womöglich schlauer, gar nicht dabei zu sein oder einfach zu warten. Wer ihr kennt den klassischen Verlauf, hatte ich in den Vorwochen mal gezeigt, wie sich so neue IPOs klassischerweise verhalten. Guckt euch den Robinhood IPO an, guckt euch den Coinbase Chart an nach dem IPO. Da sieht man, was los ist. Und vielleicht ist es dann womöglich sogar attraktiver im Endeffekt auf Hyperliquid, Gravity und Co., also da, wo man Perpetuals wiederum handeln kann, dann, ja, ich sag mal, einen nice and short bei 220 womöglich eingetütet zu haben in Richtung 150. Ich hatte das übrigens im Telegram-Channel auch rechtzeitig geschrieben, dass ich gesagt habe, bei, ich glaube, 224, habe ich gesagt, ich glaube, jetzt kann man mal einen Short eintüten. Ja, vielleicht noch ein lustiger Hint, der Inverse Kramer hat mal wieder funktioniert. Er hat mal wieder das Top gecallt und hat gesagt, er sieht jetzt tagtäglich SpaceX erstmal weiter steigen. Insofern konntest du eigentlich an dem Tag schon sagen, yo, Top ist in, gib mir ab gen Süden mit der Geschichte.
Ja, Stichwort SpaceX, um vielleicht auch nochmal in die Kontraseite dann auch überzugehen. Wir müssen vielleicht auch kritisch drauf schauen, eben was für tokenisierte Aktien gehandelt werden. Der Aktienhandel ist ja schön und gut, aber hat der Trend natürlich dann auch Bestand. Sehen wir hier im Chart, ist jetzt auch nur auf 24 Stunden Sicht, aber schon, würde ich sagen, repräsentativ. Es wird halt auch getradet, was am Aktienmarkt gerade heiß ist, vor allem aber unter Retailern, also SpaceX, aber auch Halbleiteraktien, die Teil eines KI-Trades sind. Und da müssen wir uns ja auch fragen, was davon ist noch fundamental getrieben, also organisch oder halt einfach hat wirklich Gehalt oder was ist einfach dann schon irgendwie der nächste Meme-Stock-Hype. Und Stefan, wenn ich Meme-Stocks höre, dann ist Solana ja doch irgendwie wieder beim Meme-Chain angekommen. Ne? Also ist man vielleicht doch dazu verdammt, die Meme-Chain zu sein. Was passiert mit dem Tokenized-Stock-Hype, wenn eben auch diese KI-Blase in der echten Welt in Anführungsstrichen platzt?
Ja, gute Frage. Übrigens ist der neueste Meme-Stock-Hype ist tatsächlich, ist ja entfacht worden in der Vorwoche, als du nicht da warst. Wendy's ist jetzt übrigens, Wall Street Bet gibt's wieder, also Wendy's wurde gepumpt, also nach, wer sich dran erinnert, was damals GameStop war, sollte jetzt Wendy's werden. Wendy's eine Fastfood-Kette aus den USA, ist dann auch erstmal gut gelaufen, ich weiß nicht, nach ein paar Tagen dann relativ schnell in Strauchung gekommen. Aber zurück zu deiner Frage, kurzfristig, wenn ich das, also wenn ich sehe, ihr seht es schon hier, Micron, SanDisk, das sind genau die Geschichten, wo die Leute gerade drauf gehen. Also die Gier frisst vielleicht dann da auch Hirn, muss man sagen. In Südkorea drehen die alle komplett am Rad. Die holen sich teilweise Kredite auf ihre Häuser und auch irgendwelche Omas fangen an, jetzt Micron und Co. zu kaufen. Da weißt du, the end is near, um mal Homer Simpson zu zitieren. Und wenn ich dann im Endeffekt ganz einfach plain mal ohne die ganze Info schaue, was ist eigentlich so los? Dann sehe ich hier, SanDisk ist da eine mit meist gehandelsten auf Backpack gewesen. SanDisk hat im RSI, im Monatschart ein RSI von 99 gehabt in der letzten Woche. 99. Also, ne, klar, der Trend ist stark, aber das bedeutet, mehr überkauft geht eigentlich gar nicht mehr, wenn es auf Monatsbasis 99 ist. Und nach einer Marktbereinigung, die ich kommen sehe, jetzt haben wir ohnehin diese saisonale Schwäche, schwache Sommermonate etc. pp., dürfte das Interesse zumindest mal weiterhin bestehen bleiben. Was mich bei deiner Backpack-Grafik stutzig macht, sind die Handelsvolumina. Die sind zumindest mal bislang noch relativ überschaubar. Erfolg oder Misserfolg von On-Chain-Stock-Trading dürfte maßgeblich aber auch von dieser Kennzahl im Endeffekt abhängig sein. Denn da die Dinger, das darf man nicht vergessen, ja 24 Stunden gehandelt werden und somit auch mitten in der Nacht bewegt werden könnten, ist es natürlich mal wiederum, wie bei Altcoins, die Low Liquidity haben, für Market Maker und Liquidity Provider ein einfaches, beziehungsweise die Tür für Manipulation womöglich geöffnet, um dann mit so einem schnellen Wick einfach mal Stop-Losses zu ziehen. Also wenn man hier sagt, okay, ich kaufe Buy and Hold, ich arbeite ohne Stop-Loss, kann man das vermutlich dann, auch gerade wenn mehr Volumen reinkommt, easy machen. Bestenfalls kauft man natürlich zu den Zeiten, wo die Wall Street dann geöffnet ist, also der Primärmarkt geöffnet ist, sind die Preise zumindest mal angepasst an die realen Preise, wie sie auch bei der Nasdaq sind. Wenn man dann halten will, das dürfte funktionieren. Wer da traden will, mit dann auch gerade Stop-Losses eng und so, finde ich schwierig, wenn ich so eine niedrige Liquidität sehe, Johannes.
Ja, und das ist dann halt auch ein bisschen die Frage, was davon jetzt organischer Handel ist oder was vielleicht dann eben aus diesem Grund mögliche Arbitrage-Strategien sind, die da einfach gefahren werden, weil die Kurse da halt an Wochenenden anders gepreist sind als unter der Woche etc. Das ist auch noch ein großes Problem bei diesen Tokenized-Stock-Geschichten, ne, dass sie am Wochenende keinen Referenzkurs haben, weil halt die echte Aktie quasi nicht tradet und da natürlich viel Manipulation im Spiel ist. Kann man versuchen, über Oracles und so weiter zu regeln, vielleicht auch über eben Derivate-Märkte, Hyperliquid-Preis als Referenz nutzen, aber auch die kämpfen ja mit einem ähnlichen Problem. Ist aber jetzt gerade gar nicht das Thema. Was ich, denke ich, zusammenfassend sagen würde, ist, so Crypto-Space ist es gerade ein bisschen egal. Also so der Hype ist dahingehend real und ich finde auch irgendwie besser als jetzt vielleicht Meme-Coins, wo man ganz klar sagen kann, die haben einfach keinen Use-Case. Hier entsteht möglicherweise schon ein Trend, der halt auch einen Mehrwert bietet. Du hast halt 24/7-Trading, Self-Custody, die ganzen Sachen, die wir aus dem Crypto-Space kennen. Also das hat ja auch durchaus für institutionelle Trader oder auch andere Institutionen einen Reiz, sage ich mal, langfristig betrachtet, auch wenn das jetzt ein kurzfristiger Hype sein könnte. Ich glaube persönlich, dass Solanas größtes Problem gar nicht mal ein Mangel an Narrativen ist. Es kristallisiert sich nämlich zunehmend raus, dass die technologisch oder dass Solana technologisch überlegen ist. Klar, die Debatte um Zentralisierung im Hinblick auf Ethereum, bla bla, gibt es ja auch noch alles. Aber das größere Problem ist dann auch wie bei ETH, dass der Sol-Kurs wenig von seinen Wachstumstreibern profitiert. Und auch deshalb ist es für mich zu früh, um hier einen Garant für das nächste All-Time-High zu sehen. Das liegt auch vornehmlich an der hohen Token-Inflation. Wir haben es ja auch im Vorgespräch geklärt. Solana hatte im letzten und in diesem Zyklus etwa das gleiche All-Time-High. Ich rund jetzt hier schon ein bisschen zusammen, also so 250, 260 Dollar, auch wenn wir den Trump-Meme-Pump außen vor lassen, der Solana hat kurz auf 300 Dollar spiken lassen. Der Unterschied ist aber bei der Marktkapitalisierung. Letzten Zyklus war das All-Time-High bei 70 Milliarden Dollar. In diesem Zyklus, nochmal ähnlicher Kurs, doppelt so hoch die Marktkapitalisierung. Und das sagt uns ja, dass es einen enormen Zuwachs des Token-Angebots in der Zeit gab. Der hat auch viel potenzielles All-Time-High-Kapital absorbiert. Und für neue All-Time-Highs braucht es jetzt also nochmal mehr Kapital. Das muss man halt auch bedenken, weil diese Token-Inflation, die geht ja halt leider auch weiter. Und das negiert so ein bisschen auch den Sol-Bull-Case. Also hältst du es für realistisch, dass Solana wirklich so viel Kapital anziehen kann, um dann das nächste All-Time-High zu erreichen? Oder überhaupt das alte, sag ich mal.
Das ist der schwierige Part, ne? Hohes Market Cap durch Inflation und Dilution, du hast es angesprochen, ergo immer mehr Kapital nötig, um den Kurs dann auch signifikant gen Norden zu bewegen. Gleichzeitig Unlocks, anhaltende Unlocks, wenn auch nicht mehr so viel wie vor ein paar Jahren, von Sol Token, jetzt zuletzt wieder oder aktuell aus der FTX-Ära. Übrigens dann mal wieder am 7. Juli, also da kommt mal wieder was. Heißt aber nicht, dass sie verkaufen. Das heißt einfach nur, sie werden unlocked, also potenziell mehr Overhead. Ich mag Solana und glaube an eine schöne Erholungsbewegung. Ob wir allerdings jemals nachhaltige neue All-Time-Highs sehen werden, zumindest mal schwer zu beantworten. Aber ich meinte ja zu dir im Vorgespräch, sagen wir, man hat eine DCA-Preisposi, also man hat sich auf dem Weg nach unten jetzt, gerade in dieser Zone, wo wir aktuell sind, ein bisschen was eingedeckt, vielleicht fallen wir noch ein bisschen tiefer und am Ende kommt man irgendwo vielleicht mit einem gemittelten Preis von, ich weiß nicht, 65 bis 75 US-Dollar, werfe ich einfach mal in den Raum, kommt man raus. Und Solana erholt sich gegebenenfalls, sagen wir mal, in Richtung 200 US-Dollar. Das ist dann immer noch nicht der schlechteste Return of Investment. Das wäre dann immer noch ein mal drei. Viele Aktien, ihr wisst, wenn du eine Coca-Cola-Aktie kaufst, da kannst du wahrscheinlich 20 Jahre warten, bis du eine mal drei machst. Insofern macht es Sinn, Solana eine Position zu haben, gleichzeitig aber dann auch zusätzlich womöglich sich, wenn man daran glaubt, an dieses neue Narrativ, sich im Ökosystem von Solana selber nochmal zu subdiversifizieren, würde ich sagen.
Ja, ich meine, Hoffnung machen halt auch mehrere Vorschläge, was die Inflation und die Tokenomics betrifft, die werden derzeit auch in der Community besprochen. SIMD 550, also hier will man die Disinflationsrate halbieren. Das heißt einfach, dass man schneller an das selbsternannte Inflationsziel von 1,5% kommen will. Und auch nochmal SIMD 547, das heißt, hier geht es um den Update des Burn-Mechanismus, ähnlich wie bei Ethereum. Also bei stärkerer Auslastung will man einfach mehr Token bei jeder Transaktion aus dem Umlauf nehmen, heißt Burn. Das beschränkt ja dann oder beziehungsweise bestärkt den oben genannten Bull Case mehr Aktivität, bedeutet mehr Token Burn, weniger Angebot. Das sind so Maßnahmen, die Solana da irgendwie auch einführen könnte, die dann wiederum dieses Tokenomics-Problem so ein bisschen in den Griff kriegen. Aber an dieser Stelle ist eure Meinung nochmal gefragt. Sehen wir bald nochmal einen starken Pump von Solana oder ist die Nummer für euch durch? Schreibt es in die Kommentare. Eure Meinung ist jetzt wichtig. Stefan, ich würde sagen, wir gehen lieber zum Altcoin-Check. Hier würde sich ja Solana als Chartanalyse anbieten, aber du hast tatsächlich einen anderen Geheimtipp aus dem Solana-Ökosystem. Welchen nämlich?
Ja, also Solana könnt ihr regelmäßig, ist fast im Schnitt einmal die Woche oder alle 14 Tage gibt es davon eine ausführliche Analyse in schriftlicher Form, wenn ihr ein Plus-Abo habt. Deswegen nochmal der Hinweis. Oder ansonsten mittwochs auch ab und zu im Marktupdate live, diesen Mittwoch wieder 12.30 Uhr, wie immer bei uns auf dem YouTube-Kanal. Da kann ich dann auch nochmal genau einen Blick auf Solana werfen. Deswegen habe ich aber einfach mal zu sagen, wenn da jetzt gerade was geht mit diesen ganzen X-Docs-Geschichten, mit diesen ganzen, was passiert, welche Perpetuals oder welche Börsen, welche dezentralen Börsen, welche Aggregatoren etc. dürften von dieser Entwicklung profitieren, werfe ich einfach mal Jito in den Raum. Ich hole mal den Chart gerade raus. Und zwar Jito, interessanterweise, hat sein Tief im Februar gemacht, also deutlich früher, also quasi als eigentlich alle, also beziehungsweise viele, dieses Tief am, ich glaube, 6. 7. Februar gemacht haben. Wir wissen, da hatte Bitcoin auch sein Verlaufstief und dann hatten wir uns ja erholt und dann ist Bitcoin ja zuletzt jetzt nochmal runtergefallen in der Spitze auf, was, 58.000 US-Dollar. Den Move hat Jito, unter anderem Jupiter auch nicht, aber ich greife jetzt mal perspektivisch Jito auf, gar nicht mehr gemacht. Wir sehen, der ist hoch, runter, höhere Tiefs, höhere Hoch sehen wir und ist jetzt zuletzt in den ersten relevanten Bereich reingelaufen, ist zurück oberhalb der 200-Tage-Linie, respektiert 20-Tage-Linie hier rot. Also jeder Retrace im Grunde genommen geht in Bereich 20-Tage-Linie, wird dann gekauft und geht höher. Das stimmt mich jetzt erstmal bullisch. Wir sehen, wir haben den ersten Widerstandsbereich, da klemmern wir uns jetzt gerade fest. Das ist irgendwo dann diese Abrisskante vom November 25. Ich sehe allerdings durchaus eine Chance, weil Jito baut, ich sag mal, weg von reinem Aktienhandel, also klassischen Cashhandel, hin wieder zu Perpetuals vielleicht so ein bisschen. Wir wissen, da ist Hyperliquid noch das sozusagen State of the Art. Jito baut allerdings da gerade was auf Solana, also sprich die Voraussetzungen sind ja gut, weil Solana schnell ist, gerade mit diesem Alpenglow-Update und nennt sich JTX, also im Grunde genommen, die bauen jetzt auch eine dezentrale Börse, die primär Perpetuals dann vermutlich zuerst bedienen wird, ob sie dann perspektivisch auch klassisch an Aktien so dann noch anbieten wird, wird man sehen. Bieten zumindest mal eine Grundvoraussetzung und das scheint der Markt momentan oder scheint den Markt zu interessieren. Dementsprechend, ja, wir sind vom Tief gestiegen, nicht unwesentlich. Ich gucke dann aber einfach mal rein, wo war das All-Time High? All-Time High war März, April 24, $5.30. Wir haben den jetzt bei 80 Cent. Unter der Prämisse, ne, gar nicht mal, jo, übermorgen stehen wir bei den $5, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht eher darum, ist eine Chance, solange wir oberhalb der 200-Tage-Linie handeln. Also würde ich im Endeffekt einen Rücksetzer, hier 20-Tage-Linie, 200-Tage-Linie, die 50er schneidet auch gerade die 20, die 200er. Wichtig ist, das hatte ich schon häufiger mal erklärt, Durchschnittslinien werden immer dann zu Supports und sind immer dann wichtig und unterstützen sozusagen die Kursrichtung des Preis, also die Richtung des Kurses oder die Preisrichtung, wenn sie in die Richtung tendieren, in die der Preis auch geht. Wir sehen, die 200-Tage-Linie steigt schon wieder, enorm wichtig. 50er, 20er laufen quasi mit dem Kurs mit und das bedeutet im Endeffekt genau, wo sich dann ein Trend entwickelt. Bedeutet Rücksetzer, womöglich einfach mal Alarme setzen, in Richtung, weiß ich nicht, 64 Cent hier, diese Tiefs vom letzten Dienstag, fange ich sozusagen hier an, beziehungsweise die erste Zone 70 Cent, 64 Cent, da einfach mal Alarme setzen. Und sollten wir nämlich dann einen Ausbruch sehen über diesen orangen Widerstandsbereich, bedeutet 87 bis 95, sehe ich eine gute Chance, dass wir perspektivisch über die, ich weiß nicht, 1,15 Dollar, 1,20 Dollar womöglich in den nächsten wichtigen Bereich laufen. Das ist diese Verlaufstief aus dem Januar 24. Die wurden dann hier nochmal im April 25 getestet. Die waren dann hier, wie ihr seht, die ganze Zeit Support, 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 Support. Und dann kam im Endeffekt dieser 10. Oktober-Crash. Das heißt, der Kurs wäre vermutlich hier nie drunter gerutscht so hart. Wir hätten wir nicht diesen unseren Black Swan-Event bei Krypto gesehen. Da ging es einfach rum, so gen Süden. Bedeutet, das ist für mich das erste Kursziel, bedeutet irgendwo der Bereich grob um, ich sag mal, 1,45, 1,50. Und das ist ja von diesem aktuellen Niveau, wenn ich sage, ich bin irgendwo bei 70 vielleicht reingekommen, 1,50 schon mal 2. Und ihr wisst, erste relevante Marke ist dann oftmals so eine Bewegung, wenn wir jetzt dieses Hoch vom Juni 25 nehmen, komplett runter von 2,60 auf 22 Cent, wäre der Bereich Golden Pocket irgendwo 1,70, 1,77, also durchaus noch Kurspotenzial, ohne dass man sagen, direkt von Moon und Autumn High reden muss, sind das erstmal interessante Niveaus und sollte sich JTX durchsetzen, sollten die Druck auf ihre Leitung kriegen, also sprich, viele Leute fangen dort an zu handeln, nutzen im Grunde genommen den Geschwindigkeitsvorteil von Solana, dann kann da meiner Meinung nach was draus werden, zumal, das haben wir, glaube ich, beide gesagt, das Team um Jito, also die im Hintergrund sind, ist durchaus stark. Also das sind durchaus welche, die wissen, wie man programmiert und die bleiben auch am Ball und dementsprechend für mich eine durchaus interessante Geschichte, dann eventuell Jito da einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Ja, die wissen halt vor allem auch, wie man Airdrops macht. 2023 einen der größten Krypto-Airdrops aller Zeiten gelauncht, dass er dieses Solana-Bullrun-Ding erst richtig in Fahrt brachte. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte auch nochmal. Also ich würde da auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Nicht, dass ich jetzt unbedingt mit einem Airdrop rechne, aber super spannendes Projekt. Stefan, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Marktausblick für diese Woche. Wir gucken uns noch ein paar Makrodaten an und dann sind wir auch tatsächlich durch für heute. Was steht denn diese Woche an? Worauf sollten Anleger ein Auge werfen?
Ja, nicht wundern. Auch wenn der 4. Juli erst am Samstag ist, die Amis nehmen sich verlängertes Wochenende, bedeutet Freitag passiert nichts. Bedeutet, wir sehen morgen traditionell Monatsanfang, wir sehen die Joels Stellenzahlen und Verbrauchervertrauen. Die kommen beide morgen 16 Uhr jeweils. Zur Wochenmitte sehen wir dann im Endeffekt noch die ADP-Beschäftigungszahlen sowie den ISM-Industrieindex, insbesondere die Manager-Indizes, also die ISM-Index fürs verarbeitende Gewerbe. Der dürfte interessant werden. Und der Höhepunkt bildet wie immer der vorgezogene US-Arbeitsmarktbericht plus Arbeitslosenzahlen, also der gute NFP, die Non-Farm Payrolls. Da muss man mal gucken, sind die stark, dann kann es wieder bedeuten, die Fed bleibt noch länger hawkisch, weil sie dann vielleicht keinen Grund hat, zumindest mal aus Arbeitsmarktsicht zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie, oder sozusagen der Markt braucht Entlastung, die Wirtschaft braucht Entlastung. Wir wissen ja, ich weiß ja, warst du ja auch nicht da, der Einstand von dem neuen Fed-Chef war ja auch nicht so das, was sich alle so erhofft hatten. Donny wahrscheinlich auch nicht. Donny dachte ja, jetzt werden die Zinsen gesenkt. Hat er erstmal direkt gesagt, nee, also Zinsen senken ist ja nicht bei dem aktuellen Marktumfeld. Donnys Antwort darauf war übrigens whatever. Also sehr, sehr bezeichnend. Also insofern, das ist dann das Interessante für diese Woche. Freitag, wie gesagt, Independence Day mäßig geschlossen und wichtige Quartalszahlen gibt es in dieser Woche auch nicht. Also die Quartalssaison ist jetzt im Grunde genommen zu Ende. Die letzte wichtige waren Micron-Zahlen am vergangenen Mittwoch.
Alles klar, und damit sind wir dann auch durch für heute. Am Mittwoch analysiert Stefan dann für euch noch die Kurse eurer Lieblings-Altcoins und vermutlich auch Bitcoin, was wir heute ausgelassen haben. Checkt auf jeden Fall da mal rein in den Livestream. Um 12.30 Uhr auf YouTube geht's los, wie immer. Und ich will euch jetzt noch unsere Telegram-Gruppe nahelegen, @BTC-Echo-Chat, alles klein und zusammengeschrieben, wo ihr in Echtzeit mit BTC-Echo gemeinsam die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt verfolgen könnt. Stellt Fragen an die Community, chattet mit Stefan und mir oder gebt euren Input im Hinblick auf Themen, Coins und Co., über die ihr mehr wissen wollt. Also kommt rein, wir freuen uns auf euch. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Damit verabschieden wir uns. Ich mich auf jeden Fall. Macht's gut, Leute. Bis Montag. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.